bitte ich noch ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Philipp Tschugala. Ich werde fürs CeBIS einige Fotoaufnahmen der Veranstaltung machen. Ich glaube, ich habe auch schon jemanden von der BAX gesehen, der dasselbe tut. Ich bitte Sie, wenn Sie auf einem dieser Fotos nicht erscheinen wollen, mir einfach kurz einen Hinweis im Verlauf der Veranstaltung zu geben. Des Weiteren weise ich noch kurz darauf hin, wir machen einen Tonmitschnitt der Veranstaltung. Seien Sie auch darüber informiert. Und nun übergebe ich das Wort an die Direktorin des Zentrums für ethische Bildung in den Streitkräften, Frau Dr. Veronika Bock.
Sehr geehrter Herr Vizepräsident, Herr Rudischhauser, lieber Herr General Zudrop, wenn ich mir die Resonanz auf unsere Veranstaltung angucke, unsere Erwartungen an die Resonanz und die damit verbundenen Raumkapazitäten, so muss ich eines feststellen, dass wir, denke ich, als Veranstalter auf alle Fälle Nachhilfe in Foresight brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind überwältigt von dem großen Interesse an unserem Thema, der strategischen Vorausschau. Wie kann man diese Methode des Entwerfens möglicher Zukünfte für Krisenprävention, Friedenspolitik und Friedensethik nutzbar machen? Man muss, denke ich, kein Foresight-Experte sein, um festzustellen, dass wir global inmitten von Prozessen der Autonomisierung, der Robotik und der Digitalisierung stehen. Diese Entwicklung macht weder vor den Gesellschaften weltweit und in ihnen vor den Streitkräften und auch nicht vor der Bundeswehr halt. Neben neuen Formen von Konflikten wie hybrider Kriegsführung oder einem international agierenden Terrorismus gewinnen auch technologische Entwicklungen im Bereich des Cyberraums und von vollautonomen Waffensystemen rapide an Bedeutung. Die Geister oder besser die Maschinen, die wir riefen, lassen sich nicht mehr aus der Welt schaffen, aber wir müssen uns dazu verhalten, positionieren, völkerrechtlich, ethisch und politisch. Hierzu nur zwei Stichworte kurz, die die Aktualität und Relevanz dieser beiden Bereiche benennen. Die Bundeswehr verfügt seit April 2017 über ein eigenes Cyberkommando, das defensive wie offensive Fähigkeiten aufbauen soll. Und zum zweiten Bereich der Fully Autonomous Weapons Systems. Am Sitz der Vereinten Nationen in Genf fand kürzlich ein Expertentreffen statt, um über rechtliche, ethische und sicherheitspolitische Aspekte solcher vollautonomen Waffensysteme zu diskutieren. Können Kampfroboter überhaupt jemals völkerrechtlich konform eingesetzt werden? Verletzt die Delegation einer Tötungsentscheidung an Maschinen grundlegende Prinzipien wie die der Menschenwürde? Senkt der potenzielle Einsatz vollautonomer Waffensysteme die Schwelle zur Gewaltanwendung generell ab? Das CeBIS, das Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften mit Sitz in Hamburg, eine Einrichtung des katholischen Militärbischofs für die deutsche Bundeswehr, hat diese Themen in den zurückliegenden Jahren aufgegriffen. Um diese Herausforderungen adäquat behandeln zu können, ist es unser Credo, all diese Fragen interdisziplinär, international und kontrovers zu behandeln. Das heißt, neben der Ethik und Theologie immer auch die völkerrechtliche, politikwissenschaftliche und militärische Expertise einzuholen. Auch international, weil Streitkräfte zunehmend in internationalen Verbänden agieren. Und kontrovers, weil es international sehr unterschiedliche Perspektiven auf Fragen der Friedens- und Militärethik gibt. Wir als CeBIS verstehen uns als kirchlicher Bildungsakteur für die Bundeswehr, der auf der Grundlage des gerechten Friedens, einer zutiefst gewaltpräventiven Prämisse, agiert. Wir haben die Digitalisierung von Bildungsprozessen aufgegriffen und befördern den Diskurs über die oben genannten Fragen mit unserem internationalen E-Journal Ethik und Militär. Und die wichtige Aufgabe der ethischen Bildung in der Bundeswehr, den lebenskundlichen Unterricht, unterstützen wir durch unsere virtuelle Mediathek. Meine Damen und Herren, die leitende Frage heute lautet: Wie kann man Foresight-Prozesse nutzbar machen, um sozusagen vor die Welle zu kommen? Und dies nennen wir es Vorauswissen für die Krisenfrüherkennung einsetzen. können Foresight-Prozesse durch ressortübergreifende Ansätze die Krisenprävention fördern? Und wo liegen die Grenzen strategischer Vorausschau? 1947 wurde der Vorstandsvorsitzende von IBM gefragt, was er über die Zukunft von Computern denke. Seine Antwort: Der Weltmarkt wird lediglich Raum für 5 Computer bieten. Im Sinne des vernetzten Ansatzes und Denkens und Handelns freue ich mich auf dem Podium und unter Ihnen, meine Damen und Herren, Vertreter aus den unterschiedlichsten Ministerien, aus Kirche und Zivilgesellschaft, aus Wissenschaft und Politik, aus der Wirtschaft und der Bundeswehr sowie zahlreiche Pressevertreter begrüßen zu dürfen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich aus Zeitgründen nicht alle anwesenden hochrangigen Vertreter aus den einzelnen Bereichen begrüßen kann. Als Stellvertreter von Kirche und Zivilgesellschaft begrüße ich sehr herzlich den Bischof von Essen, katholischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, Bischof Dr. Overbeck. Und ich begrüße seinen Militärgeneralvikar, Herrn Monsignore Bartmann. In ökumenischer Verbundenheit für die evangelische Militärseelsorge, Herrn Militärgeneraldekan Heimer. Und ich begrüße überhaupt alle Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger hier im Raum. Ich begrüße stellvertretend für den militärischen Bereich sehr herzlich Botschafter Brose und für den Bereich der Politik und die anwesenden Abgeordneten des Bundestages begrüße ich stellvertretend den parlamentarischen Staatssekretär Grübel. Mit Herrn Professor Minks begrüße ich alle Vertreter aus dem Bereich der Wirtschaft und ich begrüße den Präsidenten der Helmut-Schmidt-Universität, Herrn Professor Seidel, und mit ihm alle Anwesenden aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung. Heute hier sehr stark vertreten der Bereich der Bundeswehr. Und auch hier bitte ich zu entschuldigen, dass ich nur einige explizit nennen kann. Ich begrüße sehr herzlich den stellvertretenden Inspekteur der Bundeswehr, Herrn Vizeadmiral Rühle. Und ebenso herzlich begrüße ich Herrn Admiral Stawitzki, Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit einer großen Delegation von Lehrgangsteilnehmern, nationalen, internationalen Lehrgangsteilnehmern und Lehrenden der Führungsakademie von Hamburg nach Berlin gekommen sind, um an dieser Kooperationsveranstaltung teilzunehmen. Sehr geehrte Soldatinnen und Soldaten, last but not least begrüße ich die zahlreichen Vertreter der Presse. Uns freut die große Resonanz auf unsere Veranstaltung. Und Presse gibt mir das Stichwort. Neben den Podiumsgästen begrüße ich sehr herzlich Herrn Dr. Jochen Bittner von der Zeit. Er ist Europa- und sicherheitspolitischer Experte dort. Und es freut mich sehr, dass Sie diesen Abend wieder für uns moderieren werden. Mein Dank an dieser Stelle, die Räumlichkeit stand zu Beginn und sie steht zum Schluss meiner Eingangsworte, gilt der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz als gastgebender Institution. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach diesem Prolog übergebe ich nun das Wort an den Vizepräsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Herrn Wolfgang Rudeschauser.
Frau Bock, Herr Staatssekretär, Herr Bischof, meine Herren Generäle, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich heiße Sie alle im Namen der Bundesakademie für Sicherheitspolitik sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir alle, CEBIS, das Zentrum Innere Führung und die BAKS, heute in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz, auch hier möchte ich mich bedanken, zu diesem Diskussionsforum Foresight mit Ihnen allen treffen können. Die Idee, Frau Bock, ist wohl im vergangenen Jahr geboren, als Sie an unserem Kernseminar Sicherheitspolitik teilgenommen haben. Und Sie wissen, dass Teil unseres Kernseminars auch eine Einführung in das Thema strategische Vorausschau ist. Das Thema hat Sie und im Übrigen auch uns, ob seiner strategischen Bedeutung für die Sicherheitspolitik, nicht mehr losgelassen. So kommt es, dass wir uns heute dieser Thematik einmal intensiver und in größerer Runde mit Experten und vielen, und ich sehe sehr viele hier im Raum, sicherheitspolitisch Interessierten widmen können. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, zusammen mit unseren Kooperationspartnern CEBIS und dem Zentrum Innere Führung für die Diskussion so fachkundige Podiumsteilnehmer zu gewinnen. Frau Bock, Sie haben sie schon erwähnt, Herr Militärbischof Dr. Overbeck, Herr Vizeadmiral Rühle, Herr Botschafter Brose und Herr Professor Menk, seien Sie alle herzlich gegrüßt. Wir haben es hier in dem Feld nicht mit Unbekannten zu tun. Herr Professor Minks unterstützt unser Methodenseminar Strategische Vorausschau als Referent nunmehr schon seit mehreren Jahren tatkräftig. Herr Botschafter Brose hat beim 4. Werkstatttag unseres Netzwerkes Strategische Vorausschau in der Praxis im Mai dieses Jahres unter anderem mitgewirkt. Herr Rühle und Herr Bischof Overbeck sind der BAKS ebenfalls schon lange verbunden. Wie Sie aus diesen wenigen Hinweisen entnehmen können, hat die BAKS ihr Angebot im Bereich strategische Vorausschau in den letzten Jahren, muss man sagen, erheblich ausgeweitet. Unser Ziel ist es dabei, dem wachsenden Bedarf in den Ministerien zur vorausschauenden, proaktiven Planung zu entsprechen. Wir wollen den Führungskräften, die BAKS besuchen, grundlegende Methodenkenntnisse im Umgang mit den neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen vermitteln. Begrüßen möchte ich daher an dieser Stelle auch ganz besonders herzlich alle ehemaligen Seminarteilnehmer und Mitwirkende in unserem Netzwerk Strategische Vorausschau in der Praxis, die heute unter uns sind. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir zunächst noch einige kurze Worte zur Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Die BAKS hat Mitte Oktober ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert und einige, die von Anfang an mit dabei waren, sind, glaube ich, heute Abend hier. Im Rahmen der Feierstunde am 19. Oktober hat Frau Ministerin von der Leyen auf die wachsende Bedeutung von Krisenfrüherkennung hingewiesen. Und unsere kleine Festschrift zum Geburtstag der BAKS enthält ein gesondertes Kapitel zum Thema strategische Vorausschau. Das unterstreicht, welche Bedeutung wir und die Bundesregierung diesem Thema und diesem Ansatz inzwischen beimessen. Bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1992 ist die Bundesakademie als höchste Bildungseinrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik ein, wie es heißt, Ort des strategischen Denkens. Und diesem Motto bleiben wir verpflichtet. Dabei geht es nicht nur um das Denken allein, sondern vor allem auch darum, Verständnis für sicherheitspolitisches Handeln zu schaffen. Wir wollen uns also auch in den öffentlichen Diskurs um Sicherheit und Sicherheitsgewährleistung aktiv einmischen. Der sicherheitspolitische Diskurs darf aber auch kein Elitendiskurs sein. Und Frau Bock, Sie haben darauf hingewiesen. Wir brauchen eine wirkliche Partizipation der Bürger, der Medien, der verschiedenen Stakeholder bei der Gestaltung der Zukunft und den dabei zum Teil sehr schwierigen ethischen Entscheidungen, also solche Veranstaltungen wie heute Abend und darüber hinaus. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch einige Gedanken zur Themenstellung des heutigen Abends. Die Frage, die wir uns gestellt haben, lautet: Was kann strategische Vorausschau zur Früherkennung und Krisenprävention beitragen? In der Tat haben wir es heute in der Sicherheitspolitik bekanntlich mit außerordentlich komplexen und ständig neuen Sachverhalten zu tun. Strategische Vorausschau kann aus unserer Sicht daher sehr viel zur Risikobewertung und Komplexitätsreduktion beitragen. Wie soll man beispielsweise die Stabilisierung des Sicherheitssektors im Umfeld eines Failing States konkret bewerkstelligen? Wie können wir eine sich anbahnende Krise so frühzeitig erkennen, dass wir uns auf potenzielle Folgen ausreichend vorbereiten können? Und drittens, wie können wir uns bereits jetzt auf künftige Risiken und Herausforderungen vorbereiten, wie sie sich uns durch die rapide Entwicklung neuer Technologien stellen? Und ich möchte die letzte Frage in einem kurzen Beispiel erläutern, das mir und offenbar auch Frau Bock ganz besonders am Herzen liegt. Es geht um die semi-autonomen und autonomen Systeme, die sich derzeit in der Entwicklung in der privaten Wirtschaft und im Militär befinden. Diese reichen, wie Sie wissen, von selbstfahrenden Fahrzeugen oder Drohnen bis zu autonomen Waffensystemen, sogenannten Killer Robots, bis hin zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Nach meiner festen Überzeugung werden diese alle alles, was wir bisher an traditioneller Rüstungstechnologie kennen, in wenigen Jahren revolutionieren. Schauen Sie sich nur als Beispiel einmal auf YouTube das in den vergangenen Tagen vielfach zitierte Video Slaughterbots an und Sie wissen, was ich meine. Hinzu kommt, dass ein großer Teil dieser Entwicklung nicht mehr im militärischen Bereich, sondern bei privaten Firmen stattfindet. Bekannte Beispiele sind Google Cars oder Paketdrohnen der Firma Amazon, die in der Öffentlichkeit natürlich sehr häufig verwendet werden. Aber es geht viel, viel weiter darüber hinaus. Mit anderen Worten, während früher der zivile Bereich von militärischen Entwicklungen profitierte, gehen die Innovationsschübe künftig ganz stark vom zivilen Bereich aus. Wie bereiten wir uns darauf vor? Wie gehen wir damit um? Bei der strategischen Vorausschau geht es also auch ganz generell um den systematischen Umgang mit Ungewissheit über künftige Entwicklungen, um Komplexitätsmanagement, Risikomanagement oder zusammengefasst um Preparedness. Es wird darauf ankommen, den existierenden und künftigen Risiken mit seriösen methodischen Mitteln zu Leibe zu rücken. Dazu braucht es Methodenkompetenz und vor allem strategisches Denken. Keine neuen Propheten, keine Trendgurus und keine Zukunftsalchemie. Wir müssen alle lernen, die Dinge in größerem Zusammenhang, in weiteren Zeithorizonten und komplett neuen Verknüpfungen zu sehen und über den Tag hinausdenken. Strategische Vorausschau kann hierfür nach meiner festen Überzeugung helfen und neue kreative Energien innerhalb der Sicherheitspolitik mobilisieren. Das Thema strategische Vorausschau erfährt deshalb nicht zu Unrecht allgemeinen Aufwind. Dies zeigen die verschiedenen Strategiepapiere, vor allem das Weißbuch zur Zukunft der Bundeswehr von 2016, aber auch der sogenannte Review-Prozess des Auswärtigen Amtes, der unter anderem zur Schaffung einer eigenen Abteilung Stabilität und Krisenprävention geführt hat. Und mit Herrn Botschafter Brose haben wir auch einen Vertreter hier. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Bundesregierung, wann immer wir eine bekommen werden, zu diesem Thema strategische Vorausschau positionieren wird. Wir als Bundesakademie hoffen, dass wir unsere Rolle als Plattform für Foresight-Initiativen mit der neuen Bundesregierung signifikant weiterentwickeln und ausbauen können. Zum Schluss auch von meiner Seite noch ein Wort des Dankes. Um eine solche Veranstaltung vorzubereiten, braucht es Ressourcen und viel, viel persönliches Engagement. Mein Dank gilt daher abschließend den Organisatoren, allen Mitwirkenden an dieser Veranstaltung und insbesondere auch unseren Panelisten und natürlich der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Uns allen wünsche ich eine anregende Diskussion rund um Sicherheitspolitik und strategische Vorausschau. Vielen Dank.
Herr Staatssekretär, Herr Bischof, Herr Admiral, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist an mir, den Reigen der Grußworte zu schließen und ich mache das gern. Ich hoffe auch nicht zu lang, denn Sie warten natürlich auf den Kern des Abends, auf die Podiumsdiskussion. Die heutige Veranstaltung ist die zweite Veranstaltung in diesem Jahr, die die CEBIS und das Zentrum Innere Führung gemeinsam gestalten und bei beiden Veranstaltungen haben wir die Zukunft im Blick gehabt. Im Juni haben wir über den Weg gesprochen, der zur Generalinspekteurin führen wird und ich denke, das war auch schon eine strategische Vorausschau eigener Art. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute nicht nur zwei Veranstalter sind, sondern drei Veranstalter, dass wir die Bundesakademie für Sicherheit auch an Bord haben. Und das gibt der ganzen Sache nochmal ein besonderes Gewicht. Mein Grußwort gibt mir auch Gelegenheit, Ihnen zu danken, Frau Dr. Bock, neben allen anderen guten Geistern für die Initiative und für Engagement. Ich glaube, das ist auch Ihr persönlicher Verdienst, wenn wir hier mit unseren Veranstaltungen erfolgreich sind. Und ganz besonders danke ich natürlich allen Anwesenden, die hier sind, die mit ihrer Anwesenheit unsere Arbeit wertschätzen, die Arbeit der BAKS, des ZINFÜ und CEBIS. Und ich hoffe, dass Sie am Ende des Abends sagen können, jawohl, das war gut investierte Zeit, das hat uns etwas gebracht. Wir befassen uns heute Abend im Kern mit der Frage, welche Beiträge die strategische Vorausschau zur Krisenprävention leisten kann. Und meine Vorredner haben ja schon mehrfach darauf rekurriert. Dass diese Fragestellung aktuell ist, das ist, glaube ich, allgemeingut. Wenn wir in die Leitlinien der Bundesregierung schauen, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, aus dem Juli diesen Jahres, dann wird dort ganz klar und eindeutig Bezug genommen. Und das Gleiche gilt auch für das Weißbuch der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr. In den Leitlinien der Bundesregierung heißt es auf der Seite 111, die Bundesregierung wird ihre Instrumente der Krisenfrüherkennung weiterentwickeln. Dabei sollen auch Methoden der strategischen Vorausschau einschließlich der Szenarienplanung zur Anwendung kommen. Auch in der Bundeswehr wird die strategische Vorausschau als ein perspektivisches Analyse-, Bewertungs- und Planungsinstrument genutzt. Sie soll die Trends erfassen, sie soll Szenarien konstruieren, Entwicklungen und Fähigkeiten beschreiben und Zielmarken für Langfristperspektiven liefern. Ein Beispiel konnten Sie in der Ausgabe Nummer 45 des Spiegels aus diesem Jahr lesen. Und meine Damen und Herren, so verstanden kann strategische Vorausschau gleichermaßen auch als ein Instrument für systemische Krisenprävention gesehen werden, wie sie auch im Zusammenhang mit einer globalen Friedensethik gefordert wird. Die strategische Vorausschau gilt heute als ein anerkanntes Instrument der Krisenfrüherkennung. Und Auguste Comte hat das in die treffenden Worte gefasst, wie ich meine, Wissen, um vorauszusehen und vorauszusehen, um handeln zu können. Man kann das auch ganz einfach sagen, das Ziel der Bemühungen ist der Wunsch, dauerhaft die Kontrolle zu behalten und Herr des Geschehens zu bleiben. Allerdings muss sich auch jeder Nutzer im Klaren darüber sein, dass die Instrumente und Methoden der Zukunfts- und Trendforschung beispielsweise, auf die sich die strategische Vorausschau ja im Wesentlichen abstützt, keine absolute Gewissheit über zukünftige Entwicklungen verschaffen können. Die strategische Vorausschau identifiziert vor allem auch mögliche Optionen für das eigene Handeln. Dabei bleibt häufig die Frage offen, wann der günstigste Moment zum Handeln vorliegt. Eine frühe oder gar zu frühe Reaktion auf eine krisenhafte Entwicklung könnte möglicherweise sogar eskalatorische Wirkungen entfalten und die Krise ungewollt beschleunigen oder verstärken. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Dilemma, was es ja ist, auch in der Diskussion vielleicht nochmal ansprechen werden. Ich halte diesen Punkt für zentral. Ob die durch die strategische Vorausschau gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich zur Krisenprävention nutzbar gemacht werden, ist allerdings eine Frage des politischen Interesses, des politischen Willens und die Umsetzung dieses Willens in Handeln. Eine Analyse und Bewertung der Präventionswirkung von strategischer Vorausschau muss immer bei der zentralen Frage ansetzen, ob und inwieweit Early Warning zu Early Action geführt hat und welche Ergebnisse erzielt wurden. Der Völkermord in Ruanda 1994 ist nur eines von vielen Beispielen, wo es trotz frühzeitiger Warnungen zu keinem präventiven Handeln gekommen ist. Und ich glaube, dass wir auch in Zukunft davon ausgehen müssen, dass trotz frühzeitiger Wahrnehmungen von krisenhaften Entwicklungen erst sehr spät Entscheidungen über Handeln getroffen werden. Und die Frage ist, werden nicht auch in Zukunft Maßnahmen notwendig sein, die zur Krisenbewältigung letztendlich beitragen, weil präventives Handeln zu spät gekommen ist? Und wenn dem so ist, dann muss der Politik auch stets ein angemessenes, flexibles und reaktionsschnelles Instrumentarium einschließlich einsatzbereiter Streitkräfte zur Verfügung stehen, um jederzeit rasch und wirksam handeln zu können. Meine Damen und Herren, als Kommandeur des Zentrums Innere Führung kann ich natürlich nicht mein Grußwort beenden, ohne einige Worte auch zu verlieren aus der Perspektive der inneren Führung zum Thema. Die Konzeption der inneren Führung ist neben ihrem unveränderbaren Kernbestand auf Dynamik ausgelegt. Sie unterliegt, und ich zitiere aus unserer Vorschrift, angesichts der weltweiten politischen und wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Veränderungen einer andauernden Notwendigkeit zur Weiterentwicklung. Die innere Führung muss daher immer wieder Antworten finden auf neue Herausforderungen, wenn sie ihre Ziele erreichen will. Legitimation des soldatischen Dienstes, Integration der Bundeswehr in Staat und Gesellschaft, Motivation der Soldaten durch Sinnstiftung und natürlich Durchsetzung von Recht und Ordnung in den Streitkräften. Nur so kann sie auch in Zukunft als verbindliche Grundlage für den Dienst in der Bundeswehr ihren wichtigen Beitrag zur Einsatzbereitschaft und Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr leisten. Und um nicht auf Sicht fahren zu müssen und damit nur reaktiv handeln zu können, müssen grundlegende Trends aufgespürt und auf ihre Chancen und Risiken für die Menschen in der Bundeswehr untersucht werden. Das Beispiel Digitalisierung ist schon genannt worden. Sie revolutioniert unser Leben, sie revolutioniert unsere gesamte Gesellschaft und damit natürlich auch die Bundeswehr in einem Ausmaß, das wir heute noch nicht abschätzen können. Und natürlich müssen wir uns dann die Fragen stellen, welche Konsequenzen diese Entwicklung für die Menschen in der Bundeswehr haben. Welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf unsere Führungskultur und unsere Menschenführung? Wie können wir sicherstellen, dass die Menschen mit der Dynamik in ihrem beruflichen Umfeld Schritt halten können? Auf Sicht fahren reicht nicht aus. Man muss wissen, was sich im Nebel verbergen kann oder vielleicht hinter dem Nebel wartet. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir auch für unsere Arbeit Methoden der strategischen Vorausschau anwenden. Meine Damen und Herren, die Konzeption stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung und deshalb fokussiere ich auch als Kommandeur des Zentrums Innere Führung eher auf das Individuum, auf den einzelnen Menschen. Denn dort im Kleinen entstehen Frieden oder Unfrieden, nämlich in den Köpfen der Menschen. Wann Krieg beginnt, kann man wissen, aber wann beginnt der Vorkrieg? Dieser Frage geht Christa Wolf in ihrer Erzählung Cassandra nach. Und diese Frage nach dem Beginn des Vorkriegs führt Christa Wolf zurück zur Entstehung eines Denkens, dem Gewalt nicht nur strukturell innewohnt, sondern das zugleich der sichtbaren Gewalt den Boden bereitet. Die innere Führung stellt sicher, dass die Werte unseres Grundgesetzes auch in der Bundeswehr ihre Wirkung entfalten. Und die bedingungslose Achtung der Menschenwürde, von Gerechtigkeit, Freiheit und Herrschaft des Rechts halten unser Denken frei von Gewalt und Hass. Und jetzt komme ich zu dem Punkt des heutigen Abends wieder. Denn dieser Ansatz der inneren Führung ergänzt das systemische Planungswerkzeug der strategischen Vorausschau. Denn Friedenspolitik beginnt beim Individuum und mündet in globalen Strukturen, Organisationen und Prozessen. Meine Damen und Herren, schon immer drängte es die Menschen, Kenntnis über die Zukunft zu gewinnen. Und die angewandten Methoden waren zumindest aus heutiger Sicht teilweise sehr bizarr. Ein Blick in die Geschichte der Orakel zeigt, wie eng in der Antike politische Entscheidungen und militärische Operationen verbunden waren mit diesen Orakeln und welch hohe Bedeutung ihnen beigemessen wurde. Die Nichtbeachtung ihrer Weissagen hatte, zumindest in der klassischen griechischen Tragödie, stets fatale Folgen. Wir wollen nicht zurück zum Orakel, das haben wir schon gehört, aber wir sollten über die Dinge nachdenken, was passiert, wenn wir unser Wissen, das wir durch moderne Methoden erzielen, nicht tatsächlich in Taten umsetzen. Mit Blick auf die heutige Lebenswirklichkeit der strategischen Vorausschau drängt sich leider oft der Eindruck auf, dass sich seit den Zeiten von Cassandra, deren Worten niemand Glauben schenkte, nur wenig geändert hat. Zu oft wurde trotz ausreichender Lagekenntnis zu spät oder gar nicht gehandelt. Und ich möchte unterstreichen, dass dieses nicht die strategische Vorausschau an sich in Frage stellt, sondern ich möchte die Frage aufwerfen, wie wir mit ihren Erkenntnissen tatsächlich besser umgehen können. Ich halte die strategische Vorausschau und ihre Methoden für einen wertvollen und richtigen Ansatz, zumindest zur Krisenfrüherkennung. Durch die politischen Entscheidungsträger mutig und zeitgerecht genutzt und in dem Wissen um ihre Grenzen, kann sie mit ihren Entscheidungshilfen und Handlungsoptionen einen wichtigen Beitrag auch zur Krisenprävention leisten. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den heutigen Abend, auf die Diskussion, vor allen Dingen hier auf dem Podium und darf Ihnen, Herr Dr. Wittner, das Wort erteilen, das Podium zu besetzen und mit Ihren Diskutanten zu beginnen. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die freundlichen und schon sehr gut aufwärmenden Einführungsworte. Ich begrüße Sie nochmal alle ganz herzlich hier und darf unsere Panelisten nochmal kurz vorstellen. Sie haben die genaueren Angaben auch alle in den Flyern, die auslagen. Ich beginne direkt neben mir. Herr Bischof Dr. Franz Josef Overbeck, der Militärbischof für die Bundeswehr. Rechts von ihm haben wir Botschafter Eckhard Brose, der Beauftragte des Auswärtigen Amtes für zivile Krisenprävention und Stabilisierung. Ganz links Professor Dr. Eckhard Minks, der Vorstandsvorsitzende der Daimler und Benz Stiftung in Berlin und lange Zeit auch Leiter der Zukunftsforschung bei der Daimler AG. Und direkt neben mir Vizeadmiral Joachim Rühle, stellvertretender Generalinspekteur der Bundeswehr. Und in der Mitte sitzt jemand, der Skeptiker ist aus persönlichem Leiden an der strategischen Vorausschau. Der arbeitet beim Zentralorgan für wöchentliche strategische Vorausschau, das daran schon regelmäßig scheitert. Zum Beispiel vor ziemlich genau einem Jahr, als wir, wie viele andere Journalisten auf der Welt, ganz sicher waren, dass Donald Trump niemals Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Die New York Times hat noch am Wahltag eine Prognose rausgegeben, in der es hieß, dass mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit Hillary Clinton die Wahl gewinnen würde. Auch wir in der Zeitredaktion waren dann erstaunt, dass es anders kam. Wenn also schon, sagen wir, der Flügelschlag des Wählers weltpolitische Entscheidungen von jetzt auf gleich drehen kann, was nutzt dann überhaupt strategische Vorausschau? Oder lassen sich langfristige Trends unabhängig von Tagesereignissen vielleicht doch beschreiben und fortschreiben? Auch darüber wollen wir heute reden. Auf welche Art von Vorausschau kann Strategic Foresight eigentlich gucken? Bischof Dr. Overbeck, um mit Ihnen mal anzufangen. Sie haben oder in Ihrem Geschäft gibt es schon seit 2000 Jahren Propheten.
Länger. 3000 Jahre.
Sie haben neulich einen zitiert in einer Predigt, nämlich den Propheten Jesaja, der schrieb, der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit. Ist das nicht schon ein Leitfaden für jede vorausschauende Politik, weil dort, wo offenkundig Ungerechtigkeiten herrschen, ja niemals Frieden herrschen wird?
Konkret im Blick auf den Propheten Jesaja ist das eine Dimension, die fragt, wie kann Frieden wiederhergestellt werden und zeigt, dass es ohne Gerechtigkeitsperspektive nicht geht. Im Umkehrschluss ist natürlich Ihre Frage die logische Folge, ob man nicht gerade in solchen Regionen besonders aufmerksam sein muss, in denen so offenkundig Ungerechtigkeit herrscht im Blick auf politische Mitbestimmung, im Blick auf soziale Fragen, im Blick auf die normalen Lebensbedingungen der meisten Menschen, dass ich dieser These durchaus beipflichten möchte. Und im Blick auf das, was Sie gerade zitiert haben, hinsichtlich der Wahl des amerikanischen Präsidenten, war ja sehr offensichtlich, dass die meisten nicht wahrgenommen haben, dass Amerika größer ist als diejenigen, die eine öffentliche Meinung kundtun. und dass man deswegen, um in diesem Sinne für Gerechtigkeit zu sorgen, vor allen Dingen immer sehr wach auf die schauen muss, die nicht öffentlich, aber doch die Mehrheit der Menschen darstellen. Hätte man deswegen mehr auf das Land, sprich auf den Bible Belt und all diese Wirklichkeiten geschaut, hätte man schon gewusst, dass es nicht so klar ist, wie Sie es gerade ja beschrieben haben. Und das andere ist, muss man auch wissen, in Amerika ist das Wahlrecht ja so konstruiert, dass auch nicht nur allein die Mehrheit der Stimmen zählt, sondern eben auch die anderen Verhältnisbestimmungen. Insgesamt würde ich aber schon sagen, es reicht nicht aus, dann nur auf ungerechte Zustände zu sorgen. Zu schauen. Man muss hinzunehmen, dass ungerechte Umstände immer was mit Solidarität zu tun haben. Und die heißen dann immer auch die Zusammenhänge zu sehen, die in einem Weltmaßstab mit solchen Regionen verbunden sind. Darum kann man auch nie nur für Gerechtigkeit sorgen, indem ich vor Ort alleine für scheinbar gerechte Umstände sorge.
Dank. Herr Botschafter Brose, Sie waren längere Zeit auch im Irak auf dem Posten. Sie haben wahrscheinlich viel Unvorhergesehenes erlebt. Niemand hat den 11. September kommen sehen. Niemand hat die Finanzkrise kommen sehen, die Eurokrise, den arabischen Frühling. Ich könnte die Liste fortsetzen, die Krimkrise. Aber Sie als
Fall der Mauer.
Selbst den Fall der Mauer. Aber sind wir vielleicht jetzt nicht trotzdem in einer Phase, in der wir unter Schmerzen, aber doch die, sagen wir mal, die Known Unknowns kennengelernt haben, also die Phänomene, bei denen wir davon ausgehen können, dass aus ihnen Probleme entspringen können. Also religiöser Extremismus, Derivate-Kapitalismus, Globalisierungsangst, ein Russland, das seinen Platz in der Welt als neue Supermacht sorgt, in einer Welt, in der es immer weniger Regelrespekt gibt. Sind das sozusagen Trends, an denen sich Forscher orientieren kann?
Ich hoffe, Sie gestatten mir eine kleine Abweichung, aber ich komme zur Beantwortung Ihrer Frage. Die kleine Abweichung soll darin bestehen, dass ich meinem inneren Gefühl Ausdruck verleihe, einerseits sehr froh zu sein, dass sich ein so großes Feld von Zuhörern und dieses Podium mit dieser wirklich spannenden und sehr wichtigen Frage beschäftigt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, sowohl hier im Saal spüren zu können, als auch in der Öffentlichkeit ein Gefühl dafür zu haben, dass die Erwartung an das, was wir da betreiben, hoch ist und das, was wir tatsächlich können, in Relation dazu wenig. Insofern teile ich ein gutes Stück Ihren Skeptizismus da. Sie haben konkret gefragt nach Kriterien dessen, was man, wenn man es wahrnimmt, als Krisenzeichen sozusagen deuten kann. Ja, ich glaube, Sie haben recht, dass auf diesem Felde man schon mit Fug und Recht sagen kann, da gibt es einiges. Und diese ganzen numerischen Modelle, die auch wir im Auswärtigen Amt bemühen, fokussieren gerade auf solche Faktoren, die man in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte sozusagen als kritisch erkannt zu haben glaubt, sage ich mal vorsichtig. Ich würde den eigentlichen schwierigeren Punkt darin sehen, aus den durchaus in den verschiedenen Ministerien, beim BND und überall vorhandenen Karten, auf Weltkarten, auf denen das ein oder andere Land rot und orange gefärbt ist, zum Zeichen, da ist eine Krise oder da entwickelt sich eine Krise, von solchen Karten, von solchen allgemeinen Erkenntnissen den Sprung zu konkreten, praktischen Aktionen. Was machen wir denn konkret vor Ort? Was können wir überhaupt machen vor Ort? Diesen Sprung, den muss man gehen. Auf gut Deutsch heißt das Early Warning to Early Action. Das ist genau, glaube ich, der springende Punkt. Und es ist nicht sinnlos, sich darum zu kümmern. Es ist sehr sinnvoll, sich darum zu kümmern. Nur hier sollte man also ein gesundes Maß an Skepsis und selbst an Realismus und Selbstkritik walten lassen. Das ist sehr schwierig. Und da sind wir nicht sehr weit. Aber wir sind nicht die Einzigen auf der Welt, die nicht sehr weit sind.
Auf das Gelenk zwischen Analyse und Aktion kommen wir noch. Ich möchte zunächst Herrn Rühle fragen. Herr Rühle, Ihr Rang verrät es, Vizeadmiral, Sie sind ein Mann der Marine. Man kennt das aus der Schifffahrt, das Problem der Self-Fulfilling Prophecy. Es soll schon passiert sein, dass zwei Schiffe in dem Versuch, sich auszuweichen auf offener See, kollidiert sind. Sprich, es kann passieren, dass man genau das herbeiführt, auf das, auf dessen Vermeidung man sich fixiert hat. Wie lässt sich das Problem der Self-Fulfilling Prophecy in der strategischen Vorausschau verhindern? Also vorausgesetzt, man weiß, was man vermeiden will, wie vermeidet man, dass man es nicht vermeidet?
Ja, also Gott sei Dank ist mir das als Kommandant eines Schiffes nie passiert. Das wäre ziemlich unangenehm. Aber es ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich das anknüpfe, was mein Vorredner gesagt hat, dass oftmals die Vorherschau uns in die Irre führt, weil doch die Dinge, die wirklich ankommen, nicht die sind, die wir vorhergesehen haben, dann bin ich als überzeugter Anhänger der Vorherschau und als alter Planungschef der Bundeswehr muss ich das sein und bin es auch weiterhin mit Überzeugung. Aber wir sollen uns verabschieden von dem Glauben, dass das, was dort kommt, eine Wahrscheinlichkeitsberechnung dabei hat. Sondern es sind Plausibilitäten, die kommen. Und wenn die Plausibilitäten da sind, dann kann es so kommen. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir müssen uns auf die ganzen Dinge einstellen, aber nicht fokussieren und sagen, das kommt, das Schiff kommt, das Schiff kommt. Und dann ist es zu spät. Also wie gesagt, ich glaube sicher, wir brauchen das, aber wir müssen sehr, sehr vernünftig und mit Distanz damit umgehen.
Danke. Professor Minks, der Mann der Wirtschaft. In der Wirtschaft scheint strategische Vorausschau mal sehr gut und mal weniger gut zu funktionieren. Es gibt Beispiele für gut gelungene Vorausschau, zum Beispiel beim Shell-Konzern, der in den frühen 70er Jahren schon mit Strategic Foresight begonnen hat und die Ölkrise deswegen besser überstanden hat als andere Ölkonzerne, weil er seine Tanker geleast hatte und nicht gekauft hatte und deswegen Kapazitäten stilllegen konnte. Ist also relativ gut über die Krise gekommen. Ein anderes Beispiel wäre womöglich die deutsche Autoindustrie, die das kommende Ende des Verbrennungsmotors nicht ganz so gut vorausgesehen hat. Wie kommen diese Unterschiede zustande?
Also wenn ich mal den zweiten Punkt außen vor lasse, da kann man ganz anderer Meinung sein. Haben Sie ohne Zweifel recht, dass Shell sehr klug damals gehandelt hat. Das ist eigentlich ganz schlicht, haben meine Vorredner alle schon gesagt. Erstens, Umweltveränderung verlangen nach Innenweltveränderung bei den Entscheidern. Zweitens, innerhalb von Organisationen über derartige Veränderungen nachzudenken, erfordert auch ein Perspektivwechsel der Entscheider an sich. Das heißt, man muss sich diesen neuen Fragen stellen und man muss sie ernst nehmen. Und da tun wir uns als Menschen schwer. Zumindest haben die Leute, die darüber geforscht haben, einen Nobelpreis dafür gekriegt, Kahnemann und Tversky. Die haben nämlich darauf hingewiesen, wenn man dieses dicke Buch Schnelles Denken, Langsames Denken auf einen Satz oder zwei Sätze zusammenfassen will, dann lautet es, wir machen uns Illusionen über unser Wissen. Herr Botschafter, Sie haben das schon angedeutet, Sie waren jetzt sehr demütig, aber wir machen uns trotzdem weiterhin Illusionen über unser Wissen. Und das führt dazu, dass wir dann, und das ist der dritte Punkt bei Zukunftsanalytik oder bei Foresight oder wie man es nennen will, am Ende wird alles das, was wir da als forschend erkennen, immer noch von Menschen zu entscheiden sein, wie wir damit umgehen. Und da tun wir uns in der Tat schwer. Und wenn wir nicht lernen, unser Denken zu ändern, Joseph Beuys hat mal so schön gesagt, bevor wir wissen, was wir tun, müssen wir wissen, wie wir denken, dann werden wir auch immer gleich entscheiden. Fahrttheorie heißt das in der Wissenschaft. Und manche sind sehr fahrtabhängig, weil das Blättern in den Fotoalben der Vergangenheit ist immer wunderschön, weil da war alles erfolgreich, war richtig. Im Nachhinein kann man vieles erkennen. Aber das Risiko einzugehen, sozusagen einen neuen Weg einzutreten, ist aus vielen Perspektiven in der Wirtschaft, in der Politik, im Militär sicherlich noch mal weiter zu denken als nur zwischen richtig und falsch. Und daran liegt es. Die Frage, ob wir nun wirklich besser entscheiden können, wenn wir alle diese Analysen machen, bleibt eine offene, nicht beantwortbare, denn sie liegt in uns selber. Und wenn Kahnemann und Tversky recht haben, wird das auch nicht so einfach zu korrigieren sein.
Kann diese Zögerlichkeit, Herr Prose, auch in Apparaten liegen, nicht nur in Persönlichkeiten? Also das, was Herr Professor Minks gerade gesagt hat, legen wir das mal um auf die Flüchtlingskrise. Da gab es ja nun wirklich messbare Parameter. Staatenzerfall im Mittleren Osten, enttäuschte Hoffnungen nach dem arabischen Frühling, überfüllte Flüchtlingscamps, die Kürzung der Nahrungsmittelhilfe durch die UN. War das ein Beispiel dafür, dass man wusste, was kommt, aber sich vor den Konsequenzen scheute, sagen in der politischen Botschaft?
schwierige Frage. Also ich neige dazu, das irgendwie noch ein bisschen grundsätzlicher anzugehen. Wir sind uns doch nicht erst seit dem Anschwellen der Flüchtlingszahlen nach Europa darüber im Klaren, dass große Disparitäten in der Welt bestehen, Wohlstandsdisparitäten zum Beispiel einerseits, und dass andererseits Binnenkriege und allerlei Krisen, politische Krisen, Flüchtlingsströme auslösen. Also das sind nicht neue Erkenntnisse, das sind alte Erkenntnisse. Es ist jetzt in den Jahren, seit 14 ist viel zusammengekommen, aber den IS hat niemand vorhergesehen. Andererseits werden Sie sagen, mit Recht, die Syrien-Krise läuft schon sechseinhalb Jahre. Also institutionelle Schwerfälligkeiten spielen sicher auch eine Rolle bei der Unfähigkeit, flexibel und vorausschauend zu regieren. Aber ich sage Ihnen mal, wie ich das jetzt wahrnehme. Ich nehme es jetzt so wahr, dass wir von morgens bis abends mit hängender Zunge sozusagen, und nicht nur im Auswärtigen Amt ganz sicherlich, sondern auch in anderen beteiligten Ressorts, den Problemen also hinterherlaufen müssen. Weil die Zahl der Krisen, jeden Morgen wachen Sie auf und schlagen die Zeitung auf und haben, wenn Sie noch die Zeitung aufschlagen, oder sonst schlagen Sie Ihr iPad oder was auf und entdecken, eine weitere Krise ist irgendwo losgebrochen. Und auf alle diese Krisen will die Öffentlichkeit, wir wollen die Medien, 5 Minuten später die Antwort der Minister. Was machen wir da? Und so. Die Antwort lautet immer, was sollen die auch sagen? Wir geben da noch 5 Millionen und da noch 10 Millionen und da haben wir noch was beauftragt. Das ist natürlich, und das weiß ja jeder auch, nicht die Lösung. Aber es ist ein enormer Kreislauf, in dem wir uns befinden und in dem alle Kräfte, die administrationsseitig zur Verfügung stehen, bis aufs Äußerste angespannt sind. Und deshalb, ich sage es ganz ehrlich, sozusagen keine Kapazitäten da sind, um über Langfristiges ganz in Ruhe mal so am Kamin nachzudenken und zu gucken, wie gehen wir damit um. Ich hoffe, dass auch mal wieder Zeiten kommen, wo das möglich sein wird. Aber im Augenblick ist es echt schwierig und wir strengen uns alle sehr an, um das zu tun, was Sie im Augenblick sehen, nämlich mehr schlecht als recht auf diese und jene und jene und jene und jene Krise immer wieder neu zu reagieren. Das ist das Gegenteil, wenn man so will, von Prävention und Vorausschau. Das Beste, was ich sagen möchte, ist noch, dass es uns aber, glaube ich, schon gelingt, wenn wir Krisen behandeln, erfolgreich darüber nachzudenken, was müssen wir tun und das auch umzusetzen in Einzelfällen, was müssen wir tun, damit nach der Krise nicht vor der Krise wird. Mit anderen Worten, was können wir zum Beispiel im Irak tun, damit die in gewisser Weise auslaufende Krise dort, der IS ist besiegt, auch das Binnenverhältnis zwischen Bagdad und Erbil ist teilweise geklärt, damit die auslaufende Krise nicht sofort wieder übergeht in die nächste Krise. Also was können wir jetzt stabilisierend tun, um diesen Zustand ein wenig zu halten und auch einen leichten Anstieg wieder herzubekommen in der allgemeinen Befindlichkeit, damit die Bevölkerung zurückgeht dorthin in den Irak. Das ist vielleicht ein Beispiel für präventives Agieren im Sinne von die nächste Krise zumindest vermeiden, wenn wir die erste schon nicht vermeiden konnten.
Aber das heißt zusammengefasst, um vorausschauendere Politik zu machen, bräuchte die Bundesregierung mehr Personal?
Also ich wäre der Erste, der sagen würde, unsere Abteilung braucht mehr Personal, natürlich. Das ist richtig, ist aber nicht die ganze Antwort. Ich glaube, also wenn ich das selbstkritisch so sage, der Politikprozess in Deutschland jetzt, kann ja nicht unendlich viele Krisen vertragen. Sie überfordern auch die Politik, meines Erachtens. Es ist einfach zu viel. Wie soll die Bundeskanzlerin, wie soll der Außenminister, wie soll die Verteidigungsministerin sich um so viele Dinge auf einmal so intensiv kümmern? Die Öffentlichkeit erwartet das, aber das ist beinahe nicht möglich. Und dafür ein gewisses Verständnis zu erarbeiten, ist auch, finde ich, eine Funktion von Veranstaltungen wie dieser hier, dass man offen darüber diskutiert, dass man auch sagt, also manches ist einfach zu viel verlangt, wir schaffen das auch nicht. Und Deutschland allein kann es schon gar nicht. Und die Zusammenarbeit mit anderen ist ja auch nicht ganz einfach. Wenn USA sich immer mehr aus der Verantwortung zurückzieht, im humanitären Bereich etwa, Deutschland immer mehr in die erste Verantwortung da hineinwächst, das sind große Herausforderungen, dafür brauchen wir auch mehr Personal, richtig. Aber Die Aufmerksamkeitsspanne der Politik ist im Augenblick, finde ich, durch diese Vielzahl der Krisen und die Gleichzeitigkeit derselben schon also arg gefordert.
Da haben es Zeitungen leichter, da passt immer genauso viel rein, wie passiert. Herr Bischof Overbeck, Sie als Militärbischof, an Sie hätte ich eine ethische Frage. Wir kennen alle das Konzept der Responsibility to Protect. Und dieses Konzept der Responsibility to Protect enthält ja auch eine Responsibility to Prevent als eine Säule, also eine Präventionsverantwortung. Wenn dies sozusagen ein ethisches Gebot ist, des Völkerrechts, heißt das nicht, dass potente Staaten wie Deutschland zur Prävention verpflichtet sind? Und wenn das so ist, ist strategische Vorausschau denn sozusagen eine quasi völkerrechtliche Pflicht?
Zuerst ist damit zu klären, was denn Prävention in diesem politischen Sinne überhaupt heißt. Und ich glaube, es bedeutet, da kann man bei der Kirche viel lernen, ohne dass man an ihr ein Beispiel nehmen muss, weil sie es auch nicht immer gleich beachtet hat, dass der lange Blick in die Geschichte zeigt, dass es immer klug ist, wenn es um die gerade von Ihnen beschriebenen Problemregionen geht, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Die macht in der Regel immer deutlich, dass man mit den relativ interessegeleiteten Interpretationen von Gegenwartsproblemen nicht an den wirklichen Kern der Herausforderung gelangt, um die es geht. Und das beste Beispiel ist der Irak und sind die Konflikte in Syrien oder auch im arabischen Frühling und im Blick auf das, was dann im Norden Afrikas gefolgt ist. Das Zweite ist, dass es immer klug ist, sich mit den Menschen zu beschäftigen, mit ihren Bildungsmöglichkeiten und mit den Fragen, wie sie mit Moral umgehen. Und damit auch, wie gehen sie mit Religion um. Eine der großen Herausforderungen der vielen Konflikte jetzt besteht doch in einer Verstörung der sogenannten postsäkularen Gesellschaft darin, dass die Religion und damit auch die ethische Bedeutsamkeit der Unbedingtheit des Gottesbewusstseins und der daraus entspringenden ethischen Verpflichtungen für viele völlig unvorstellbar geworden ist in Ländern wie in Deutschland, sodass man das vollkommen unterschätzt hat, was es bedeutet, dass Religion ein so großes Feld einnimmt für diesen Gesamtkomplex. Und das Dritte, was ich zunehmend wahrnehme, ist, dass es uns an einem wirklichen Denken von Pluralismus fehlt. Ich glaube, die allermeisten, die heute Prävention denken, glauben, sie hätten dem schon Genüge getan, wenn sie so denken, wie sie es von zu Hause aus gewohnt sind. Aber das funktioniert nicht. Das heißt, eine solche Pluralität herzustellen im Denken, wäre der dritte Schritt, den Sie da beschreiben. Das würde ich zusammennehmend als eine Form von Präventionsverantwortung, die eine Regierung übernehmen muss, unbedingt ihr ins Stammbuch schreiben wollen. Das gilt aber auch für die Kirche, das gilt auch für große andere Institutionen der Wirtschaft. Das Zweite, was ich unbedingt glaube, ist zu tun, dass man, ich bin Militärbischof, auf die militärischen Geschichten mehr Acht geben muss. Und das heißt auf all den Umgang mit den Formen von Gewalt. Also zu sagen, die IS ist besiegt, finde ich mutig. Ich bin mir sicher, sie kommt in einem neuen Gesicht wieder. Wie auch immer. Und das könnte ich für viele Formen von religiös bestimmter oder zum Teil religiös motivierter Gewalt sagen. Und diese Herausforderung, die müssen wir auch mit bedenken. Und das Dritte ist das politische Konzept, das dahinter steht. Die Herausforderungen in Afghanistan mit einem wie immer gearteten demokratischen Konzept von Reaktionen auf Dauer meinen, bewältigen zu können, halte ich für unverantwortlich. Das hat die ersten drei Punkte, die ich gerade benannt habe, nicht ernst genommen und versteht dann nicht, dass das Ganze auf diese Weise auch nicht realisiert werden kann. Sodass ich glaube, unter der Rücksicht, in der ich als Bischof antworten kann, ist die völkerrechtliche Bedeutsamkeit dieser Form von Prävention eine, die wesentlich ernster nimmt, was ich an den gerade benannten Punkten versucht habe zu beschreiben.
Sie sprachen die Verantwortung der Kirche selbst an. Wenden wir die mal auf Afrika an. Das strategische Problem lautet kurz gefasst, die Geburtenrate ist deutlich größer als das Wirtschaftswachstum. Hätte die katholische Kirche da nicht auch eine Verantwortung, ihre Position zur Geburtenkontrolle zu überdenken?
Wenn die Menschen sich dran halten würden, dann würde ich ihnen ja zustimmen. wenn ich sehe, dass in Afrika viele Menschen nicht katholisch sind und sich deswegen schon nicht dran halten brauchen und trotzdem sehen, dass sie anders mit den Formen der Fortpflanzung umgehen, dann wäre ich naiv, wenn ich glauben würde, allein eine solche Entscheidung würde viel helfen, weil genau dahinter auch wieder das Menschenbild steht. Dahinter stehen die Fragen, wie gehe ich mit Alterssicherheit um? Dahinter stehen auch die Fragen religiöser Fruchtbarkeit, die sich für viele Menschen eben in vielen Kindern zum Ausdruck bringt. Sodass mir das an dieser Stelle zu einfach ist, ohne damit nicht sagen zu wollen, dass wir sehr klug mit dem ganzen Phänomen der Sexualität in solchen Regionen umgehen müssen, in denen andere regulatorische Mechanismen, die durch Bildung zum Beispiel nach vorne getrieben werden, sichtlich nicht viel Erfolg haben.
Herr Rühle, ganz anderes Feld. Es war eben schon die Rede von autonomen und halbautonomen Waffensystemen, die die Kriegsführung und auch die Rüstungsplanung drastisch verändern werden. Dazu eine Frage, was die Geschwindigkeit von Demokratien gegenüber weniger demokratisch regierten Staaten angeht, bekommen wir da ein strategisches Hintertreffenproblem. Also Staaten wie China oder Russland können schlicht anordnen, dass bestimmte Waffensysteme jetzt beschafft werden. Im Westen werden die zwar auch entwickelt, aber der politische Beschaffungsprozess kann durchaus länger dauern. Also sind wir da in einem demokratisch-strategischen Nachteil gegenüber anderen Großmächten, aufstrebenden Mächten?
Das ist eine sehr interessante Frage, aber ich würde die mal spontan mit Nein beantworten. Ja, also ich glaube es wirklich nicht. Erstens mal glaube ich an die freie Marktwirtschaft, ja, und ich glaube, dass sie die Technologien von heute nicht in Labors der Militärs entwickeln, sondern das, was revolutionierend die letzten Jahre war Silicon Valley und andere Themen und nicht das, was sie aufoktroyieren können von außen. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, wenn wir uns mit Technologie, die machbar ist, ernsthaft damit auseinandersetzen, ob wir das wollen. Ja, also insofern, als ich stand da vor kurzem war, gab es einen Artikel in der Zeitung, wenn es kleine, selbstlernende Drohnen gibt, die Menschen angreifen. Also Einsatz solcher Systeme halte ich einfach für unverantwortlich. Und die würde ich auch nie fordern. Ja. Geschweige denn, dass es zu jeder Technologie eine Gegentechnologie gibt und ein kurzfristiger Vorteil. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir auf unsere freie Marktwirtschaft vertrauen und uns dann aber jeweils sehr dezidiert und genau angucken, was wir dort kaufen und was das für Implikationen hat.
Herr Minks, eine Testfrage an Sie zur strategischen Vorausschau. Was bekannt ist, ist, dass in Saudi-Arabien das Öl knapp wird und dass es 90% des Staatshaushaltes ausmacht bisher. Wenn wir das wissen, was müsste das für die europäische Außenpolitik, aber auch für die Wirtschaftspolitik bedeuten?
Die Frage kann man dazu gar nicht schlichtweg nicht beantworten, weil das weit über das hinausgeht, was man in einem Satz hier erzählen könnte. Ich glaube, das Problem oder die Frage zeigt, was keine richtige Foresight-Perspektive ist. Die Foresight-Perspektive geht nicht davon aus, und ich sage das nochmal, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber die Mutter der Kommunikation ist das Bildhafte, Vater die Wiederholung, also man muss das immer mehrmals sagen, dass alles, was Foresight kann, in der Tat nicht heißt, eine eindeutige Lösung zu definieren. Das ist mehrmals auch schon vorher gesagt worden. Was Foresight kann, ist eine Vorstellungskraft darüber entwickeln, was es bedeuten könnte. Zweitens, als Denkhilfe zu funktionieren, wie man das dann möglicherweise für die eigenen Perspektiven zu interpretieren hat. Ein Motor für Fantasie zu sein, hieße das zum Beispiel, dass plötzlich ganz bestimmte Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, plötzlich sehr viel mehr nachgefragt werden als vorher. Es bleibt aber alles ein Gedankenexperiment und es fördert vielmehr die Vorstellung davon, dass wir in Alternativen denken müssen, dass wir in Varianten uns Vorstellungen entwickeln müssen und dass wir nicht dem Glauben anheimfallen sollten, alle diese Methoden, welche man auch immer anwendet, hätten plötzlich eine Lösung. Das ist typisch das alte Denken. Und ich glaube, die Grundfrage heißt, die würde ich jetzt mal zurückgeben. Mich würden ja mal Artikel interessieren, obwohl der Herr Assauer bei Ihnen schreibt sowas. Also ich lese das ja auch immer wieder gerne. Wir denken in den Schablonen der letzten 50 Jahre und uns wird nicht klar, dass diese Schablonen auf diese neue Welt nicht mehr eins zu eins passen. Es gibt so ein wunderschönes chinesisches Sprichwort, das heißt, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Das ist sozusagen das, was über alle Jahrhunderte gleich bleibt. Dann hat mal ein Vorstandsvorsitzender einer großen Firma was Wunderbares anderes gesagt, das ist sozusagen das Gegenbild. Der hat nämlich gesagt, Digitalisierung ist Evolution auf Speed. So, beides ist richtig. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und insofern kann ich Ihre Frage und will ich auch gar nicht beantworten, weil sie einfach zeigen würde, wenn ich versuche, sie zu beantworten, würde ich allen Prinzipien von Foresight widersprechen. Nämlich, dass plötzlich einer eine Lösung hat. Nein, es ginge jetzt darum, die Leute zusammenzubringen und das haben wir ja mal, ich habe Ihnen das vorhin schon gesagt, in einer Fragestellung gemacht und ich habe gelernt, die Ministerien können das wunderbar. Die sind hochgradig interessiert daran, so eine komplexen Fragestellung aus ihrer Perspektive viel disziplinär zu bearbeiten, dafür auch Modelle zu erstellen, was Lösungen sein könnten, aber immer in Alternativen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an Gespräche mit dem jetzigen Bundespräsidenten, als er Außenminister war, als es um die Gründung dieser neuen Abteilung, die Sie, Herr Botschafter, ja auch schon genannt haben, ging, nämlich genau das in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. Nicht eine Lösung, sondern sozusagen das andere Denken zu üben. Und wenn ich noch was sagen darf dazu, das bräuchte in der Tat, und das sage ich jetzt nicht, weil sich alle freuen würden, das bräuchte in der Tat auch Gruppen von Menschen, die dafür eingestellt werden, das zu tun. Und zwar unabhängig von dem Tagesgeschäft. Und das will ich noch mal sagen, und dann bin ich aber auch still, weil wir haben ja vereinbart, nicht mehr als eine Minute. Das eigentliche Geniale an der Industrie 1977 war, diese Forschungsgruppe Berlin zu gründen, die ich 20 Jahre leiten durfte. Das war eine unternehmerische Entscheidung, bis zu 100 Leuten den Freiraum zu geben und das Material, sich Fragen stellen zu dürfen, die ihnen keiner gegeben hat, sondern die sie sich selber gaben, mit in, sozusagen in Reflex auf das, was draußen in der Welt passierte. Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, manchmal ist das erfolgreich. Ich glaube, das war in dieser Zeit sehr erfolgreich. Und ich könnte mir gut vorstellen und wünschen, und ich weiß, dass das in anderen Ländern passiert, dass dieses etwas wäre, was man dringend bräuchte in der Situation, in der wir die nächsten 50, 100 Jahre sein werden, nämlich in einer Welt, in der, was der Botschafter gesagt hat und der Bischof auch unterstützt hat, glaube ich, viele, viele Krisenfragen auftreten werden, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Das IS ist nur ein, glaube ich, sehr bildhaft gutes Beispiel dafür. Und wenn man das will, dann ist das die strategische Entscheidung und nicht eine strategische Entscheidung, die immer nur darüber redet, aber keine Taten folgen lässt. Denn der dritte Grundsatz sozusagen von Foresight heißt, erstens, ich muss mein Denken ändern, zweitens, ich muss die Menschen dafür den Freiraum, dritten, ich muss es aber auch wollen, das heißt, ich muss es kulturell unterstützen und ich muss es auch würdigen im Sinne von Anwendung. Nicht, dass das heißt, alle das, was da gedacht wird, wird dann auch in die Tat umgesetzt. Aber das wäre das eigentlich.
Dazu habe ich gleich nochmal eine Nachfrage. Ich will noch schon mal ankündigen, liebes Publikum, wir wollen Sie ja auch einbeziehen. Also geben Sie mir ruhig schon mal, wenn Ihnen Fragen auf den Nägeln brennen, ein Handzeichen, damit ich sehe, wie die Stimmung ist. Alles klar. Aber dazu, Herr Minks und Herr Brose, noch mal eine Nachfrage. Wenn die Wirtschaft sozusagen die schönere Motivation hat für strategische Vorausschau, nämlich Profit, und wenn die Politik eine nicht ganz so schöne Motivation hat für Vorausschau, nämlich möglicherweise Kosten für Interventionen, Rüstungsbeschaffung und so weiter, wäre es dann nicht schlau, Ihre beiden Bereiche zusammenzuspannen?
Also ich hebe Einspruch gegen Ihre Prämisse. ich glaube, dass, ich kann nicht für die ganze Politik reden, aber ich tue mal so, als könnte ich. Also ich glaube, dass die Politik nicht nur Geld sparen will mit Prävention, sondern dass die Politik schon ernst gemeint Menschen auch Schicksale ersparen will, die andernfalls drohen. Und natürlich auch, wenn man es jetzt mal etwas konkreter sagt und bezogen auf uns, auf Deutschland, auf Europa, die Politik im Augenblick will natürlich auch erreichen, dass Probleme, die es außerhalb Europas ganz offenkundig massiv gibt und diese Bewegungen auslösen, dass die Probleme angegangen werden an der Wurzel in den Ländern, wo sie sich erstmals auftun, damit wir verschont bleiben von einem Anschwellen dieser Welle, die wir auf Dauer nicht aushalten können. Egal wie liberal wir eingestellt sind gegenüber denen, die da jetzt zu uns gekommen sind. Ich glaube, da stimmen trotzdem alle in der Politik überein, dass sie sagen, das können wir auf Dauer nicht stemmen. Das scheint mir sozusagen der Kern zu sein und darauf zielt die Politik ab. Wenn ich darf, will ich noch was sagen, was Sie nicht gefragt haben, weil es mir einfach am Herzen liegt, also zwei Dinge vielleicht einmal. Wir sollten immer auch mitdenken, dass Krisen, also nicht jede Krise ist eine schlechte Krise. Und wenn wir so allgemein tun, jetzt über Prävention reden, so, es klingt so, als würde man jede Krise, muss man dagegen arbeiten. Nein, es gibt natürlich auch Krisen, aus denen etwas Positives werden kann.